So, guten Morgen erstmal. Freue ich mich, dass ein paar Leute gekommen sind. Über was wollte ich heute sprechen? Ich habe ursprünglich meinen Vortrag ein bisschen anders genannt, habe aber mal so stehen gelassen, um ein paar Leute anzulocken. Habe dann aber umgebaut, weil ich gemerkt habe, dass für ein Verständnis ich ein bisschen weiter ausholen muss, was da eigentlich raus will. Ich würde gerne erstmal drüber sprechen, was überhaupt ein Geldsystem ist, das Verständnis, das Zentralbankensystem, in dem wir uns befinden. Und ich kurz mal erklären. Dann stellen wir auf die Technik von Bitcoin eingehen, was man überhaupt macht. Und dann aufhand von Bitcoin kurz erklären, mein Proof of Concept, wie halt die zentrale Wertschöpfung eigentlich funktionieren könnte. Dazu würde ich erstmal anfangen mit einem Zitat von Erwin Penzig, der in der letzten Anstaltssendung gemeint hat: Warum muss ich mir bei nur 3,5 Millionen Aktienbesitzern in Deutschland andauernd irgendwelchen Scheiß über den DAX erzählen lassen? Also auf gut Deutsch, warum hat die Ökonomie überhaupt so interessiert? Das ist leicht beantwortet. Weil Ökonomie jetzt nochmal die Produkte erschafft, die wir essen, am Körper tragen. Ja, allerdings wenn wir so ein Bild machen und transportieren. Also eine Frage stellt sich ganz oft gar nicht. Man hört es in letzter Zeit immer wieder, dass das Internet das Betriebssystem der Gesellschaft wäre. Könnte ich auch so unterstützen, finde ich so ein guter Satz. Und um dieses Betriebssystem kümmern sich eine ganze Handvoll Leute. In dem Moment, wenn jetzt halt wieder irgendeiner Druck kommt mit Vorratsdatenspeicherung oder Vollüberwachung und da geht in diesem Shitstorm bei Twitter los, ein AK Vorrat, alles ist sofort auf der Matte. Das geht so weit, dass Politiker sich mittlerweile mehr einscheißen vor Twitter als vor der Bildzeitung. Auch gut, zu meiner Meinung nach. Für wen tun wir das? Für so unterm Strich, also diese 17%, die sind jetzt, sollen nach der Wikipedia offline sein in Deutschland. Für unterm Strich 67,98 Millionen Netzwerkteilnehmer an diesem deutschen Internet. Wenn man jetzt sagt, das Internet ist das Betriebssystem der Gesellschaft, auch nicht mal das Geldsystem ist das Betriebssystem der Gesellschaft. Dass bei diesem Informationsnetzwerk 327 Millionen Leute teilnehmen, ja, im Verhältnis. Und was ich als sehr schade finde, ist einfach, dass sich um dieses Netzwerk so gut wie niemand kümmert, außer ein paar Ökonomen, die auf der Payroll von Banken stehen. Jeder, der irgendwie kritisch zu diesem System eingestellt ist, der kriegt dann halt mal so einen 2-Minuten-Slot im Frühstücksfernsehen, der irgendwie gut abgekaspert als Arschloch. Ja. Wenn ich das ganze System erklären würde, würde ich es erstmal die zwei Wörter Geld und System aufteilen. Ich möchte, dass ihr euch Geld ab sofort in meinem Vortrag einfach nur als Produkt vorstellt. Ein Produkt, wie jedes andere auf dem Markt, was jemand erschafft, was ich frei handeln kann gegen irgendwas anderes. Und man muss dieses Produkt drei Eigenschaften erfüllen, dass wir es als, oder mindestens zwei, damit wir es als Geld auch als solches akzeptieren. Es muss konvertierbar sein. Ja, was nützt mir irgendein Produkt, was ich nicht mehr gebrauchen kann, was auch sonst niemand anders haben will? Das kann ich wegschmeißen, das ist nichts wert. Es muss mobil sein. Was nützt mir heute in China? Kann ich dir lange erzählen, dass ich heute in China habe. Du musst es mir nicht glauben. Nicht die Immobilie China ist was wert, sondern die Immobilie, jetzt der Zettel, der irgendwie notariell beglaubigt, dass mir das Haus da gehört, ist was wert. Das Haus kann ich nicht herhalten. Und dieses Produkt muss sparbar sein. Ich muss es also mit einer Art Horten kumulieren können. Das setzt auch eine gewisse Preisstabilität vor. Wenn es davon zu viel gibt, dass es Inflation hat, kann ich es nicht mehr sparen. Wenn ich sage, Geld ist jetzt das Produkt, dann ist das System einfach das Reglement über dieses Produkt. Wer ist zum Beispiel Hersteller? Das ist ganz wichtig. Wem räume ich diese Ehre ein? Wie viel davon hergestellt werden darf? Wie viel davon in Umlauf gebracht werden darf? Und zu welchem Zinssatz es verliehen werden darf? Das ist überhaupt der Knackpunkt. In erster Linie, in erster Instanz ist das immer die Zentralbank, die das darf. Die Zentralbank erschafft jetzt einfach mal Geld mit den Worten von Bob Kane. So, ja, macht es einfach mal, könnt euch so vorstellen. Das verleiht sie für 1,5%, das mal, halte ich mal gerade so für einen guten Leitzins, an Geschäftsbanken. Und überhaupt nur an Geschäftsbanken. Ihr könnt kein Geld von der Zentralbank abnehmen oder Kredit nehmen. Die Geschäftsbank muss diesen Kredit zurückzahlen. Ihr habt alle mal diesen Vortrag oder diesen kurzen Film Fabian gibt mir die Welt plus 5% gesehen. Sagt euch das was? So, quer durch. Kurzes Beispiel. Wenn ich die Bank bin, drei Leute, ich gebe jedem von euch 100 Goldstücke. Am Ende des Jahres sage ich, ich möchte 5% von euch zurück. Das heißt, für jeden 105 von euch am Ende des Jahres müsst ihr mir zurückzahlen. Und nehmt ihr dann am Ende des Jahres die zusätzlichen 5 Goldstücke? Ja. Die habe ich in den Umlauf gebracht. Ihr könnt es auch nicht kopieren. Ihr könnt es nicht einfach kopieren. Ich bin der Monopolist, der das ausgibt. Genauso kann man das jetzt hier mit den 1,5% sehen. Wer nimmt denn die Geschäftsbank diese 1,5% her? Die sind in den Umlauf gekommen. Ich kann sie nur zurückzahlen, wenn sie halt einen neuen Kredit nimmt. Oder wenn sie andere Leute ausbeutet. Die Geschäftsbank muss also gute Geschäfte machen. Sie muss richtig gut wirtschaften, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und sage ich mal, weil sie jetzt so eine Vorstellung hat, weil sie die Einzigen sind, die halt dieses Geld an Unternehmen und an Privatpersonen verteilen kann, nimmt sie jetzt auch eine Kredit einfach mal 17%. Frei jetzt so, denke ich mir jetzt einfach mal. Also die Zahlen haben jetzt nicht so deutlich Prozent an ein Unternehmen, ja. Dieses Unternehmen muss jetzt Gewinn machen. Ja, es muss die Löhne drücken, es muss Preise von den Produkten erhöhen, weil es muss diese 17% plus die 1,5% zurückzahlen. Ist das so verständlich? Der Unternehmer hat überhaupt gar keine andere Wahl. Auch wenn er gar nicht expandieren will, er muss nach China, um dort Geschäfte zu machen, wenn hier nichts mehr zu reißen ist in Deutschland. Ja, und wer bezahlt das dann im Endeffekt? Durch niedrige Löhne und durch hohe Preise der Produkte sind wir unten. Das wäre jetzt mal kurz die kürzeste Kreditlinie, die man sich so vorstellen kann. Von der Zentralbank bis zum Konsumenten. Dann sieht das aber in der Realität ein bisschen anders aus. Man kann sich vorstellen, dass da vielleicht noch 5, 6 Geschäftsbanken dazwischen und irgendwelche Finanzteilnehmer sind, irgendwelche Investoren und auch ein Haufen Zulieferer, die daran beteiligt sind. Und auf jeder Ebene halt muss man was rausholen, muss man den Preis nach unten drücken. Ja, es wird also nach unten werden, wird Arbeit immer billiger und Produkte immer teurer, kann man sich so vorstellen. Dazu, also das erstmal ist überhaupt der Grund, warum Leute in Zürich 3 oder 4-mal so viel verdienen wie ihr hier in Dresden. Ist das gerade verständlich? Weil diese Produktkette halt immer länger wird, diese Kreditkette immer länger wird. Und so weiter man halt in den Osten kommt von Europa, umso billiger wird alles. Weil halt Leute in Zürich oder London City, Singapur, Hongkong, wo auch immer, sitzen halt direkt an der Quelle, wo halt dieses Produkt erschaffen wird. Dazu kommt noch der Faktor Zeit. Bis Geld halt im Umlauf ist, braucht es Zeit. Und durch eine Inflation wird das Ganze also nochmal zusätzlich entwertet. Also euer Geld, was ihr unten verdient habt, wird ja durch Inflation am Ende des Jahres raus nochmal zusätzlich entwertet. Habt ihr auch schon mal gehört. Komme ich da nochmal drauf. Aber was ich jetzt eigentlich rausfinde, wir sind immer der Arsch. Bei diesem Spiel verlieren alle, es geht nicht in die Bank.
Darf ich ganz präzise einwerfen? Deine Logik so stringent wäre, wie du sie präsentiert hättest.
Ach, dreh das einfach alles nochmal so runter.
Ja, pass auf, dann wäre ja folgendes: Wenn reiche Länder oder Leute, die ein großes Eigenkapital aufbauen, können ja nicht auf Kredite angewiesen. Ne? Das heißt, umgedreht würde das bedeuten, dass in reichen Ländern, also in Städten wie Zürich, in Düsseldorf, ne, die Leute ja weniger auf Kredite angewiesen sind und deswegen dort als billiger sein müsste und dort, wo man Kredite braucht, also in Turkmenistan natürlich viel teurer sein müsste.
Weil da brauchen sie ja mehr Kredite als hier. Wo nehme ich mir denn Leute her, die für mich arbeiten? Vielleicht auch welche aus meinem Genossenkreis, ja, also da warst du schon mal in der Schweiz. Die nehmen in erster Linie gern Genossen, wenn sie es aufhaben. Wenn ich einen kleinen Arbeitsmarkt habe, wie in der Schweiz, dann können die Leute auch den Preis bestimmen, für den sie dort arbeiten gehen.
Richtig, weil nämlich kein freier Markt herrscht.
Genau, zum Beispiel.
Ja, weil der freie Markt bedeutet natürlich, wenn du einen freien Markt hast, dass also Grenzkosten runtergehen, also was du jetzt als Preisdruckerei bezeichnen würdest.
Ja, aber wo ist jetzt gerade dein Problem?
Naja, du verkürzt einiges und hast einen logischen Zirkelschluss, da drin, der auch gleichzeitig noch eine Negation enthält, sprich ein Widerspruch.
Können wir da vielleicht auch nach dem Vortrag noch eingehen? Ich will das mal durch. Ich habe es mit Absicht so abstrahiert, dass man dann das mal sieht. Ganz abstrakt könnte man einfach mal sagen, dieser Leitzins, der steuert in erster Linie die Wirtschaft. Also das ist das ein Kriterium, mit dem eine Zentralbank die Wirtschaft steuern kann. Wenn es einen niedrigen Leitzins gibt, nehmen die Leute halt gerne Kredite auf. Also die Geschäftsbanken, also sagen wir mal, es waren jetzt irgendwie 0,2% Leitzins. Gerade aktuell, da sagt sich jede Geschäftsbank, geil. Guter Deal, nehme ich so viel Geld, wie ich schlucken kann. Verteile das an jeden, der irgendwie gerade auf dem Markt zu finden ist. An jeden Geschäftsmann, an jeden Unternehmer und auch an Aktionäre. Weil jeder Spekulant sagt sich, warum Kredite so billig sind, kaufe ich ja auch schön noch und noch. Das ist der Punkt, warum bei einem niedrigen Leitzins die Aktienpreise steigen. Unternehmer machen ja Fehlinvestitionen, weil wenn Kredite sehr billig zu haben sind, sage ich mir doch, ja, warum nicht jetzt schon investieren, warum nicht mein Geschäft ausbauen? Das werden sich schon nachher noch Leute finden lassen, um meine Produkte abkaufen. Wenn der Leitzins sehr hoch ist, passiert genau das Gegenteil. Die Geschäftsbank sagt, nee, das rentiert sich nicht für mich. Sie haben dann dadurch wenig Geld, was sie zu vergeben haben an Unternehmer und gucken halt jedem Geschäftsmann dreimal mit der Lupe auf den Finger, bevor sie ihr Geld gegen Zins auswirken. Also prüft man vor, die Bonität nochmal ordentlich richtig. Und Aktionäre, logischerweise, machen sich um das für 10% Leitzins oder vielleicht einen Kredit für 30% bei der Geschäftsbank bekommen würdest, nicht nehmen, weil es einfach nicht rentiert, weil du so ein Aktienwachstum, also ein Preiswachstum nicht ausgehen kannst. Heißt also, wir vertrauen da so einer kleinen Ring von Leuten enorme Gewalt an. Also ein enormes Gewaltpotenzial über unsere Ökonomie an. Wie ist das? Zurzeit ist das jetzt so Jean-Claude Trichet noch eine ganze Weile. Das ist der Vorstand in der EZB. Den haben wir so nicht gewählt. Ich denke mal, also ich kann nicht mal bestimmt behaupten, keiner von euch kennt auch seine Qualifikation für diesen Job. Den hat da einfach irgendjemand hingesetzt. Finde ich extrem undemokratisch. Und überspitzt könnte man sagen, ja, so ein Zentralkomitee da unten in Frankfurt, das ist Planwirtschaft. Sowas wie die freie Hand des Marktes, so nach Adam Smith, das hat es die letzten 30 Jahre so nicht gegeben. In dem Moment, wenn der Zentralbank sagen können, wir drehen jetzt den Zins mal hoch und erschaffen damit Geld, einfach so, kann es keinen freien Markt geben. Das würde ich gerne noch mit dem Zitat von Bill Bornheim, ich glaube, das hat er mal in der Süddeutschen geschrieben, zum auch kurz unterstützen. Wir wissen, und gerade hier in Ostdeutschland wissen wir das, dass Preiskontrollen nicht funktionieren können. Und dennoch erlauben wir Zentralbanken, den wichtigsten Preis in der Wirtschaft zu manipulieren, den Preis des Geldes. So. Inflation. Inflation, muss ich erstmal sagen, ist gewollt. Da kamen halt so ein paar Leute in den 70ern noch auf die Idee, dass eine kontrollierte Inflation gut für die Wirtschaft ist, weil man dazu ja gezwungen ist, wenn mein Geld am Ende des Jahres weniger wert ist, ist es schnell ist, irgendwie wieder auszugeben. Das heißt, die Geldumlaufmenge bleibt groß. Ich muss kurz mal lesen hier, dass ich nicht vom Rad abkomme. Nein. Fehlinvestitionen, das habe ich schon gesagt. Ein weiterer Seiteneffekt von Inflation, das führt zu Enteignung. Ja, das sind versteckte Zwangssteuern. Wie erkläre ich das jetzt? Wenn ihr euch was angespart habt, wenn ihr arbeiten geht, dann habt ihr verdammt nochmal ein Recht darauf, dass eure Arbeitskraft am Ende des Jahres immer noch genauso viel wert ist. Die 60 Euro, die ihr am Anfang des Jahres verdient habt, die müsst ihr gefälligst am Ende des Jahres noch ausgeben können. Sehe ich so jedenfalls. Zwangssteuer meine ich damit, in dem Moment, wenn eine Regierung veranlasst, das macht sie halt über Zentralbanken gern, Geld zu inflationieren, also die Menge zu inflationieren, die Geldmenge, enteignen sie euch damit, indem sie halt euer Geld wertlos machen und entschulden sich gern damit. Oder halt auch gern Privatunternehmen, die Banken, wie man jetzt gerade sieht. Man zwingt die Leute dadurch dazu zu billiger Arbeit. Marx hat das mal als industrielle Reservearmee bezeichnet. Das ist wichtig zum Verständnis. Wenn ihr fünf jetzt in der Mitte, ihr seid jetzt der Arbeitsmarkt. Ihr beiden rechts habt euch was angespart, sodass ihr dann Ende des Jahres nicht mehr arbeiten gehen müsstet. Ja? Jetzt inflationiere ich, also weiß ich, 100 Euro, wo reichen für den ganzen Monat, damit ihr was zu essen habt. Jetzt inflationiere ich aber euer Geld. Durch permanentes Drucken ist nächstes Mal wert. Jetzt könnt ihr euch am Ende des Monats für diese 100 Euro auf einmal nicht mehr so viel kaufen, wie ihr dachtet. Brot, Butter, Milch, alles teurer geworden. Jetzt ist auf einmal das Geld nach einer Woche alle. Was macht ihr? Die drei sind jetzt der Arbeitsmarkt. Die kommen ganz gut an euch klar. Ihr müsst aber essen. Ihr braucht Geld. Was macht ihr? Ihr braucht Arbeit. Ihr unterbietet die Leute in ihrem Preis. Ich bin jetzt ein Monopolist, ich habe Arbeit zu vergeben, ihr braucht unbedingt Arbeit. Also unterbietet ihr deren Arbeitskraft. Das drückt also allgemein den Wert der Arbeit, in dem Moment, wenn ich Geld inflationiere. Das haben die Monetaristen dann schon in den 70er Jahren gemerkt, dass man mit Gelddruckerei keine Schulden begleichen kann, weil die Rechnung geht nicht auf. Aber das kann man dadurch sehr gut machen. Deflation, ganz kurz gesagt, ist halt genau das Gegenteil. Da will keiner rein. An Inflation lieben halt, also Inflation im Grunde genommen liebt jeder. Das liebt der Unternehmer, weil er wächst, weil er dadurch mehr Geld bekommt durch gute Geschäfte. Das lieben Politiker, weil in ihrer Legislaturperiode halt alles so aussah, als wäre alles prima gelaufen. Das lieben Banker, das lieben Aktionäre. Diese Drogeninflation, das ist kaum jemand abzusprechen. Was jeder fürchtet, wie der Rang zwei Wasser, ist Deflation. Was bei Deflation passiert, einfach, es ist zu wenig Geld da. Inflation und Deflation, übrigens, da gibt es immer zwei Arten davon. Es gibt einmal eine Mengeninflation und eine Geldumlaufinflation. Heißt, wenn jetzt irgendwie 100 Euro in diesem Raum kursieren, im Handel, wenn das jetzt ja gerade der Markt ist, und jemand gibt mir 300, ich bringe die aber lieber euch in Umlauf, dann hat sich die Geldmenge insgesamt um 300 erhöht, aber der Geldumlauf nie mehr. Ist das gerade verständlich? Ja. Bei einer Deflation wird vor allem halt die Geldumlaufdeflation hat extrem gescheut, weil wenn zu wenig Geld da ist, wird dieses Produkt Geld immer mehr wert, als jeder braucht, um Geschäfte zu tätigen. Dadurch wird mein Geld immer mehr wert, warum soll ich es dann noch ausgeben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr alle kennt das, wenn ihr euch halt einen Laptop kaufen wollt, überlegt da dreimal, warte ich noch 4 Monate, das nennt man dann Preisdeflation, warte ich noch 4 Monate, bis er billiger ist, oder kaufe ich ihn mir sofort. Wenn jetzt aber mein Geld immer teurer wird, werde ich es nirgendwo investieren. Also auch nicht nur in Produkte, sondern auch in irgendwelche Geschäfte, nicht in Investitionen.
So Frage. Wie kann es denn passieren, dass das Geld im Urlaub, also das Geld verzeugt wird, aber nicht im Urlaub gebracht wird? Das war halt ja das Militärer.
Ich muss es noch nicht ausgeben. Ja, okay. Das machen Banken zurzeit. Die halten extrem viel Geld zurück und warten auf einen richtigen Moment, das auszugeben. Und dann gibt es ordentlich einen Knall. Wenn der Markt irgendwie keine guten Geschäfte hergibt, zwingt mich doch keiner, was auszugeben. Wenn jetzt also Geld fehlt, kann es passieren, also nur mal kurz als Beispiel so gesagt, fehlt es halt einfach an Investitionsmöglichkeiten in Forschung, in Bildung, in Instandhaltung und in Neubau. Also das trifft uns alle. Ja, wenn die Straßen nicht mehr irgendwie restauriert werden, kannst du nicht mehr drauf fahren. Und wenn es keine Forschung gibt, gibt es irgendwie auch keinen Fortschritt. Zusammengefasst könnte man jetzt sagen, was das für ein Blödsinn. Warum macht man das überhaupt so? Muss ja irgendwann jemand mal entschieden haben, dass das jetzt irgendwie eine gute Idee ist, da jemand hinzusetzen, der da irgendwie den Geldhahn auf- oder zudrehen kann, wenn es doch uns allen irgendwie nur schadet. Dazu muss man ein bisschen ausholen. Geschichtlich ist das so entstanden, dass in der Renaissance, habt ihr schon einen Podcast gehört, von Alternativlos und so. In der Renaissance gab es halt diese Geldwechsler, die jetzt den Leuten halt versprochen haben, dass sie Gold zum Beispiel oder andere Edelmetalle sicher halten können. Dafür haben sie halt einen Wechsel ausgegeben, einen Schein. Wenn sie halt nur Teile dann am besten beglaubigt haben, kannst du den Kopf abschlagen, wenn ich dir das Gold nicht zurückgebe, wenn du mir den Schein gibst. Ganz kurz, das konnten sie nach eigenem Ermessen tun. Ja. Und hier ist hinaus. Ja, genau, die haben halt mehr Wechsel dann ausgegeben, als sie Gold vorrätig hatten. Also den Effekt kann man jetzt sich so vorstellen. Ihr kommt halt zu mir, weil er denkt, das Gold ist bei mir besser aufgehoben als bei euch und hier unterm Bett, unterm Kopfkissen. Und irgendwann haben die halt festgestellt, diese Banker, dass die Leute hier nur noch mit diesen Schein halt handeln, anstatt das Gold sich wirklich zu holen. Und die ersten haben halt angefangen, selber mal einen Schein zu drucken, der überhaupt gar nicht mit Gold hinterlegt ist. Ja, weil ich bin ja selber Marktteilnehmer als Banker. Ich kann ja jederzeit dann mit diesem Schein einkaufen gehen, wenn jeder denkt, irgendwie, ja, der wird schon mit Gold hinterlegt sein. Also ich habe jetzt irgendwie 10 Goldstücke und 10 Scheine rausgegeben, mit den 10 Scheinen dann gehandelt, auf einmal mache ich einen neuen Geldschein. Mit dem gehe ich dann raus und kaufe mir ein paar neue Schuhe. Wer hält mich davon ab, noch einen zweiten zu machen? Habe ich schon 12 Geldscheine gegenüber 10 Goldstücken. Kaufe mir noch irgendwie einen tollen Mantel und noch eine Pferdekutsche und mache halt 15, 20 so eine Geldscheine. Das geht so lange gut, bis halt die Leute alle denken draußen, die werden jederzeit diese 10 Goldbarren halt bekommen, diese 10 Goldstücke für diese Scheine. Es geht so lange gut, bis halt irgendjemand mal kommt und sagt so, ich möchte jetzt gerne 12 Goldbarren. Dann bin ich der Gearschte. Das war Praxis bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Praxis konnte jeder fahren nach eigenem Ermessen. Natürlich gab es ab und zu dann mal einen Konkurs, dass eine Bank pleite gegangen ist, dann übertrieben hat. Bankrott, ja, vom lateinischen Bankerotter, leere Bank, war nichts mehr zu haben. Und das hat die Banken halt gestört. Ganz kurz muss ich erst nochmal sagen, man nannte das bis dahin, also bis 2000 genommen, das Free Banking System. Da habe ich mal jetzt als Beispiel mal so ein paar Dollarnoten gezeigt, die seit vor der Fed gab, die zum Beispiel von der Farmington Bank, irgendwie von der Railroad Company, 100 ausgegeben. Das sind also so Wechsel, die sich Dollar nannten, von verschiedenen Banken. Die dann wahrscheinlich auch mit anderen Werten überlegt werden. Man muss ja nicht immer nur Gold sein. Ja, die Railroad Company hat ja wahrscheinlich Stahl. Mit Stahl hat die hast du mit 5 Dollar halt irgendwie 10 Kilogramm Stahl bekommen oder so. Und die Farmington Bank wahrscheinlich ein Getreide. Muss ja nicht mal Gold sein. Mal so nebenbei. Dass halt Banken pleite gehen konnten, hat die Banken gestört, dass sie es mit ihrem Spiel halt nicht übertreiben konnten. Deswegen haben sie ein paar Leute zusammengerottet in Europa und haben auf die Regierung so lange eingeredet, bis 1909 halt die Bank de France und die Deutsche Reichsbank gegründet wurde, von der Deutsche Reichsbank aus, die halt als Retter in letzter Instanz dienen sollte. In dem Moment, wenn halt so eine Bank pleite geht, kann ich halt die Zentralbank anrufen und sagen, schieß mir mal Geld zu. Also in dem Moment, wenn der Fall eintritt, dass halt jemand kommt und 10 Gold mit dieser seine 10 Wechsel einlösen will, kann ich halt zur Zentralbank sagen, mach mir mal schnell für sich. In den USA hat das die Leute extrem gestört. Die mussten dann 1907 schnell noch einen Aktiencrash anzetteln. J.P. Morgan ist da so die Verschwörungstheorie. Dass halt Huber auf den Sack gehen konnten. Dass 1913 mal die Federal Reserve gegründet werden kann. Das sind übrigens das dritte hier von der Federal Reserve, wie man auch mal gesehen hat. Das sind 12 Stück untergliedert.
Was sind das?
Was sind das?
Die Abteilungen?
Die Federal Reserve Districted.
Die Districted,
ja. So, komme ich jetzt zu Bitcoin. Was ist das überhaupt für ein Quatsch? Bitcoin ist in erster Linie eine dezentrale Datenbank, kann man so sagen. Ich habe noch was vergessen, tut mir leid, das will ich schnell nochmal sagen. Diese Werthinterlegung, was ich gerade gesagt habe. Wie wird es heute gehandhabt? Heute ist das durch Basel II ist das gesetzlich festgeschrieben im Euroraum. Und zwar muss sich jede Bank muss mindestens 2%, also was heißt 2%? Wenn jetzt 100 Leute irgendwie 1000 Euro zur Bank bekommen und dann kommen diese 1000 Leute auf die Idee, ihre 100 Euro wieder abzuheben, dann werden nur 2 von euch diese 100 Euro auch bekommen. Und ob ihr so schnell seid, ob ihr zu diesen Frühaufstehern gehört, das will ich halt mal sehen. Das heißt 2% Mindestreserve. In den USA sind es 10 und in Jordanien 80, habe ich mal so gelesen. Muss man so, by the way. Ist von Basel I jetzt so festgeschrieben. Bitcoin. Was ist jetzt Bitcoin? Das ist in erster Linie mal eine dezentrale Datenbank, die halt Bitcoins verwaltet. Ja, kann man so sagen. In der dezentralen Datenbank herrscht schon das Problem, wer hat Recht. Wenn du jetzt eine Zustandsänderung veranlasst, ja, du schreibst ja halt was rein, du löscht es wieder und du dort hinten überschreibst es und das macht alle gleichzeitig, dann fragt man mal, wer hat jetzt gerade Recht. Das muss irgendwie geregelt werden, das muss ein Reglement geben. In Bitcoin ist das halt immer eine Race Condition, ja. Ja, wer gewinnt dieses Race jetzt gerade? In Bitcoin ist diese Condition halt gelöst über Zeit. Es braucht, also um eine Zustandsänderung zu machen, braucht es Zeit. Ungefähr 10 Minuten sind es jetzt gerade, bis der Zustand in dieser Datenbank geändert wird. Und diese 10 Minuten ist das Netz halt genug Zeit, um sich untereinander abzusprechen, die verschiedenen Netzteilnehmer. Und um diesen Zustand halt zu bekommen, also um sich runterzuladen und zu überprüfen. Das habe ich gerade gesagt, tut mir leid, wenn ich nicht vorwärts komme. Wie sieht das aus? Das sind jetzt mal diese Zustandsänderungen, die alle 10 Minuten gemacht sind. Der nennt die halt im Bitcoin, nennt man die Blöcke, die werden halt aneinander gehangen und jeder dieser Blöcke verweist dann auf den davor. Wie sieht so ein Block aus, so eine Zustandsänderung? Die ich halt berechne, mit Kenntnis an diesem Netzwerk teilnehme. In erster Linie kann man das mit Transaktionen benennen. Ich als Berechner dieses Zustands kann sehr diskriminierend sein, was diese Transaktion angeht im System. Ja. Ich kann deine Transaktion nicht aufnehmen, weil du gefällst mir heute nicht. Und deine Transaktion nicht, weil du hast mir nicht genug Transaktionsgebühr bezahlt. Das hat mal bei mir 3 Tage gedauert, ehe meine Transaktion im aktuellen Block aufgetaucht ist, weil ich keine Transaktionsgebühren überwiesen hat. Also die Leute, die halt diese Zustände berechnen, die wollen halt auch irgendwie einen Lohn dafür werden. Unter anderem zum Beispiel über die Transaktionsgebühren. Wie viele Transaktionen und welche ich halt aufnehme, bleibt mir überlassen. Dann kommen wir jetzt zum Herrn. Das hier oben ist der Herr. Also erstmal folgende Werte zu benennen, die halt ich als wichtig so empfinde. Der Hash vom Vaterblock, ich habe ja schon gesagt, jeder Block referenziert auf den davor. Ein Zeitstempel. Die Difficulty, das ist ein vom Bitcoin-System errechneter Wert. Die Menge der Transaktionen im Block und den Merkle-Hash von der Transaktion. Was ist ein Merkle-Hash? Ich berechne von diesen zwei Transaktionen einen Hash, von den zwei hier unten auch einen Hash und von den zwei Hashes den Root-Hash und der kommt hier oben rein. Mache ich deshalb, damit andere Netzwerkteilnehmer halt meinen Block nachrechnen können, ob der dann bestimmt. Dann komme ich zum wichtigsten Teilnehmer hier, das Nonce-Feld. Das Nonce-Feld kann halt Titelwerte so von 32 Bit annehmen. Was ich da jetzt mache, um eine Zustandsänderung auszurechnen, ist, ich setze zum Beispiel einfach mal eine 1 ein. Mit dieser 1 errechne ich den Header des gesamten, den Hash des gesamten Headers. Und diesen Hash prüfe ich, ob er kleiner ist als die Difficulty. Wenn das so ist, dann Glückwunsch, ihr seid einer auf dem Planeten, der innerhalb von 10 Minuten den richtigen Nonce gefunden hat. Dann könnt ihr den Block halt abstempeln und das Netzwerk rausschicken, also diese Zustandsänderung abstempeln, ins Netzwerk rausschicken und von anderen überprüfen lassen. Das ist allerdings sehr, sehr selten, dass das passiert. Das ist ein 15-0, ja, also 1 zu, ich weiß nicht. Daraus resultiert, dass halt so ein Nonce nur alle 10 Minuten globaler Welt gefunden wird. Wenn ich den jetzt nicht gefunden habe, was mache ich dann? Ich nehme halt erstmal die nächste Zahl, eine 2, rechne wieder den Hashwert, gucke, ob die Difficulty, ob er kleiner ist als die Difficulty, wieder nicht, nehme die 3. Wenn ich dann die 32 Bit irgendwann durch bin, was kann ich machen? Da habe ich noch verschiedene Variablen hier oben im Header. Der Hashwert nicht, der ist gerade static, die Difficulty kann ich auch nicht ändern. Timestamp wäre zum Beispiel eine Variable. Ich kann abwarten, bis die nächste Sekunde anfällt, damit ich den Wert hier oben ändere. Ja. Uncool. Ich habe nämlich richtig gute Grafikkarten. Was kann ich noch machen? Das sind auch noch zwei Variablen. Also nehme ich eine zusätzliche Transaktion zum Beispiel auf, überweise einfach mal an mich 50 Bitcoins. Das sind diese 50 Bitcoins, die man bekommt, wenn man halt den richtigen, also wenn man den Block gefunden hat, den Block gestempelt hat. Ich kann es auch weglassen, ich muss nicht unbedingt 50 an mich überweisen, dann wäre ich schon blöd. Müsste ich unbedingt 50 sein, 25 sein, wäre ich jedenfalls schon blöde. Ich kann auch mehr reinschreiben, dann wird einfach der Rest des Netzwerks meinen gestempelten Block nicht akzeptieren. Also 50 sind gerade der Maximalwert, wenn ich mehr überweisen kann. Das schafft das Netzwerk dann einfach aus sich selbst. Das ist eine Überweisung aus dem Nichts an mich selbst. Die Difficulty ist jetzt ein Wert, der will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, wie der berechnet wird. Nachher könnt ihr mich nachher mal fragen. Der berechnet wird, um zu gewährleisten, dass ein stetiges Wachstum der Geldmenge stattfindet, dass kein exponentielles Wachstum zum Beispiel stattfindet. Mhm. Alle 14 Tage guckt halt jeder Netzwerkteilnehmer, ja, die haben ja dieselben Bedingungen, die haben den letzten Block. Gucken halt, wie lange hat es gedauert, die letzten 14 Tage, wie viele Blöcke haben wir kreiert. Sind es mehr als 216? Da müssen wir die Difficulty hochdrehen. Da müssen wir es schwerer machen für die Leute, den richtigen Nonce zu finden. Sind es weniger als 216, dann müssen wir es leichter machen. Dann wurde zu wenig Geld quasi hier. So viel dazu. Wie sieht das aus? Das Mining selber sieht man nicht, schade. Ist einfach nur ein Perl-Skript, wo ich meine Grafikkarte halt dazu veranlasse, diese Nonce halt durchzugehen. Hier unten habe ich mal so eine Grafik eingefügt von meinem Pool. Da sieht man hier so ungefähr, bei mir waren es dann 900 Megahashes teilweise. 900 Megahashes, kann man rechnen, das sind dann also 900 Millionen Mal diesen Hash ausrechnen in der Sekunde. Ja, ist mal so. By the way. Was kann ich damit machen? Ja, ich kann halt mit diesen 50 Bitcoins, die ich da bekomme, oder halt von den Transaktionsgebühren, kann ich halt einkaufen gehen. In so einem Shop hier zum Beispiel, das da oben ist nochmal die GUI. Seht halt, wie man von meinem Pool von anderen Leuten halt die Transaktionsgebühren immer wieder über, oder mein Anteil von dem gestempelten Block, den wir da gefunden haben, überwiesen wurde. Darum habe ich dann meine Überweisung mal gemacht. Zurzeit kann ich echt nur recht wenig dafür kaufen. Das hier oben ist gerade mal so ein Shop, ähnlich wie wie niedrig würde ich nicht sagen, weil da versteigert man was, hier dann die Sachen einfach direkt feingeboten gegen einen festen Preis. Wie zum Beispiel jetzt gerade die Xbox. Was ich mir eigentlich dafür kaufen kann, ist Geld. Das ist das größte Produkt, was ich mir für Bitcoin kaufen kann. Dafür gibt es diese ganzen Börsen, die man hier mal sieht. Da sehe ich dann halt Bitcoin gegen Yuan, Bitcoin gegen Dollars oder gegen Online-Credits, weiß der Geier. Es gibt auch einen OTC-Channel, OTC over the counter, also außerbörslich. Da kann ich die Leute direkt im IRC absprechen und die verkaufen dann zum Beispiel irgendwie 50 Bitcoins in Baila in Sao Paulo oder so. Bar, versteht sich, oder irgendwie ihr Körper. Kann man alles dort anlesen. Ja, was stört mich jetzt daran, an Bitcoin? Erstmal, weil wir schon gehört haben, es gibt eine feste Geldmenge von 21 Millionen Bitcoins, danach ist Schluss. So sieht das dann aus. Da sage ich mir erstmal, was ist das für ein Blödsinn, eine feste Geldmenge? Habe ich jetzt viel Diskussion geführt, manche denken, das könnte halt hinhauen, das kann genau dann hinhauen, wenn Teilnehmer an diesem Netzwerk sich genauso zur Geldmenge entwickeln. Also wenn das genauso viel sind, dann sage ich mal, das sind jetzt hier Menschprodukte, also Menschen, die Produkte verbrauchen. Ja? Es wird ja nicht mehr Produkte geben, als die Leute verbrauchen. So, da schieße ich mir als Unternehmer selber ans Knie, weil ich die Produkte nicht mehr loskriege. Oder besser ich dann weiß. Das ist der Grund, warum man zum Beispiel Getreide jetzt mehr schüttet, um den Preis stabil zu halten. Wenn die Kurve dann so aussieht von den Leuten, die da dann im Netzwerk teilnehmen, kann das hinhauen. Dann haben wir ungefähr so 3000 Bitcoins für ihn hier oben. Damit kann man gut handeln, das kann man sich ansparen, ist okay. Nur ist aber der Mensch nichts Statisches in dem System. Da kann man sich echt streiten, ob man Menschen berechnen kann. Ich kann einem Algorithmus kann ich beibringen, auszurechnen, dass ich zu 70% jeden Morgen meine Ampel rechts abbiege und zu 30% links, weil ich immer noch mal zum Bäcker gehe, zweimal die Woche. Aber der Algorithmus, der kann mir nicht sagen, dass ich gleich nochmal zurückgehe, weil ich den Schlüssel stecken lassen habe. Ja? Und Menschen verhalten sich einfach mal nicht rational, finde ich. Was kann also passieren? Es können extrem viel durch. Weil die andere Währung crasht, können zum Beispiel extrem viel in diese Währung getrieben werden, weil es sich einfach mal lohnt. Was sieht man jetzt hier? Was passiert an dieser Schnittstelle? Ja, hier hat auf einmal jeder ein Bitcoin. Und hier sind es immer weniger, die jeder hat. Da habe ich dann auf einmal 0,5 Bitcoin. Das ist Deflation. Ich habe euch auch schon erklärt, Deflation ist extrem beschissen. Weil niemand mehr sein Geld ausgibt, weil er nur immer wartet darauf, dass es morgen noch mehr wert ist. Dazu kommt noch im Bitcoin-System, ihr habt einfach mal dieser Wallet da hoffentlich mal gehört. Das ist die Datei quasi, wo mein Geld drauf ist. Das stimmt so nicht, aber kann man so sagen. Wenn ich davon kein Backup mache und jemand fährt mit dem Panzer über meinen Laptop drüber und die Wallet-Daten ist weg, dann war es das gewesen. Dann kann ich das Geld nicht mehr zugreifen. Die Geldmenge ist gleich geblieben, aber die Geldumlaufmenge wird kleiner. Das ist das, was ich vorhin meinte.
Dann verschwindet das dann oder was ist denn damit?
Es ist immer noch da, aber du kannst nicht mehr drauf zugreifen. Ich sowieso nicht.
Kann jemand anderes auf den Chat?
Nein.
Ich kenne mal zu, wo das Geld ist. Es hängt im Netzwerk, aber es gehört.
Ich brauche privaten Schlüssel, um das zu greifen. Ich habe eigentlich nicht Geld, sondern, also das kann ich kurz dann nochmal, wenn wir Zeit haben, danach erklären. Ich brauche private Schlüssel, um auf verschiedene Konten zu greifen.
Ich wollte noch fragen, also.
Wenn die weg sind, kann ich nicht mehr zugreifen.
Diese wilde Umrechnerei, also macht die denn auch, wie kommt das und macht das überhaupt Sinn? Also das ist ja eigentlich nur zum Eingehalt, wie sehe ich das?
Ja. Also warum macht man das? Ja. Um der Bitcoin einen Wert zu geben.
Ja,
im digitalen Raum ist ja das Problem, alles ist frei.
Kurz erklären. Ich möchte nur, dass du auch die Frage holst, weil da dann spielen Leute mit und versuchen dich zumindest hören.
Diese wilde Rundrechnerei ist es gerade. Also warum betreibt man überhaupt Bitcoin? Was die CryptoPunks hier nicht machen wollten, ist etwas Digitalem ein Seltenheitswert geben. Ja, im digitalen Raum hat man das Problem, es ist alles frei kopierbar. So, das hieß, wie lange sich die Softwareindustrie schon rumplagt mit Leuten, die jetzt ihre Software gecrackt haben, bevor sie noch released ist. Was sie jetzt gemacht haben, ist mathematisch halt Seltenheit im digitalen Raum eingeführt. Deswegen errechnet man diese Zustände. Die sind nicht einfach frei kopierbar. So ein Zustand, so ein Block, den kann ich nicht einfach fälschen. Dazu bräuchte ich 51%, mindestens 51% der Rechenleistung des gesamten Netzwerkes. War da noch eine Frage?
Ja. Bloß kurz einen Vorschlag. Wollen wir die Fragerunde am Ende stellen?
Ja, gerne. Also wie gesagt, das erschafft nochmal zusätzliche Deflation. Das Geld ist vorhanden fürs Netzwerk. Also das sieht das ganze Netzwerk auch noch, aber es kann einfach nicht mehr dazu gegriffen werden. Die Geldumlaufmenge wird kleiner. Also das wäre jetzt hier der Teil, der dann eingefroren ist.
auf den niemand mehr zugreifen kann, weil er den Schlüssel halt verloren hat. Mein Vorschlag, wie könnte man das ändern? Ich sag mir, warum überhaupt eine feste Geldmenge? Was soll das? Das hat im dritten Jahrhundert schon nicht funktioniert. Das hat man so oft ausprobiert in der Geschichte. Warum lässt man die Geldmenge nicht allgemein nach einem bestimmten Zeitraum wieder schrumpfen? Was hätte man für einen Effekt? Wenn ich jetzt Bitcoin-Miner bin, die steigen hier extrem viele Leute ein, weil sich einfach lohnt vom Strompreis her für mich. Strom werden es dann halt immer weniger und immer sagt man sich, ach, warum soll ich das Ding noch anlassen? Aus ideologischen Gründen. Und es ist ja dann noch eine Handvoll Leute, die dieses Netzwerk betreiben. Wenn ich jetzt den Wert nach einer bestimmten Zeit wieder schrumpfen lasse, was würde passieren? Irgendwann würde der Bitcoin immer wieder mehr wert werden. Ja? Ich habe ja schon gesagt, wenig Geld, viel wert. Was passiert also? Ich schalte mal meiner wieder an, weil es für mich was bringt. Würde ich mal auspegeln anhand des Strompreises, würde ich mal genau so viel Geld kreieren, wie der Markt gerade braucht. Ist das gerade verständlich? Damit haben die Leute mal schwer, was sie damit meinen. In dem Moment, wenn die Menge der Bitcoins wieder sinkt, erhöht sich der Preis der Bitcoins. Und in dem Moment rentiert es sich für mich als Bitcoin-Miner, Bitcoins zu kreieren.
Es gibt eine Obergrenze, wenn die erreicht ist.
Darum geht es ja gerade. Ich halte diese Obergrenze für absoluten Mumpitz. Okay. Und sage jetzt, warum lassen wir die Bitcoins nicht allgemein nach 3 Jahren, nach 10 Jahren, nach 30 Jahren entwerten? Das ist halt jetzt die Frage, wie lange sollte man sich Geld ansparen können? Wie lange sollte Geld seinen Wert erhalten? So wäre ich nicht gezwungen, das Geld unbedingt sofort auszugeben. Aber hinten raus können Sie es nicht permanent inflationieren. Und wie gesagt, ich würde eine Preisstabilität vom System aus halten, eine dezentrale Preisstabilität, auf die kann ich nicht eingreifen. Ja, ein Zentralbankensystem ist einfach, ist für mich ja das Problem, es ist zentral. Die Leute können das manipulieren, die halt Macht haben, die ihre Zwecke einbinden. Das kann man nicht einfach. Da müsste ich schon den Strompreis manipulieren.
Kurzer Verständnisfrage. Ja. Meinst du, dass Bitcoin dann irgendwann verschwinden soll, per Definition, wenn du sagst?
Der Wert sollte erstmal weniger werden. Nicht einfach zack weg, sondern der Wert. Wir haben uns da in Zürich auch schon ein bisschen Kopf drüber gemacht, wie man das implementieren könnte. Also zwei Lösungen hätten wir da schon, wie das gehen könnte. Das ist die Geldmenge. So, für Zivilisation habe ich gesagt. Ich habe da mal den Satz im Netz gefunden, also Bitcoin ist durch diese feste Geldmenge ist an sich schon eine Selbstzerstörung eingebaut. Kann ich so unterstreichen. Muss ja nicht nur dieser Fall eintreten, dass hier zu viele Leute kommen, es können ja auch zu wenig sein. Ne? Und dann ist es Inflation, dann ist mein Geld genauso nichts wert. Ich muss also die Menschenmenge muss ich halt stabil halten, das ist faktisch nicht lösbar. Also wie gesagt, eine Änderung wäre hier meiner Meinung nach nötig, sonst funktioniert das nicht. Was stört mich weiterhin? Es gibt keine Wertbelegung. Ich habe mich auf 100 erklärt, bei dieser Renaissance. Die Leute haben diesen Wechsel nur vertraut, weil sie jederzeit wussten, ey, ich krieg da einen Goldbarren für. Deswegen war dieses Blatt Papier was wert. So, jetzt gibt mir jemand so ein Bitcoin in die Hand. Was ist denn das wert? Was kann ich da verkaufen? Was kriege ich definitiv dafür? Was garantiert mir jemand? Niemand garantiert mir was. Was ich dafür kriege, ist zurzeit ein paar Socken. Ich kann mir eine Pizza und einen Hamburger kann ich mir in Berlin verkaufen. Ja. Ich kann mir Dienstleistungen kaufen, wie zum Beispiel Sex. Drogen ging wohl die ganze Zeit lang ganz gut. Ich kann zocken dafür. Und ich kann mir eine Währung kaufen, wie ich euch gezeigt habe. Das war's gewesen. Anhand der Produktmenge, die ich dafür kriege. Und das nicht mal per Definition. Also das wird mir nicht mal garantiert. Ich bin ja auch Unternehmer. Ich brauche 10 Tonnen Stahl. Wer gibt mir die? Ja, oder ich brauche diesen, ich zocke weniger, ich brauche keine Drogen und ich habe jetzt auch gerade keinen Hunger, was ich will verdammt nochmal eine Xbox. Die bietet mir ja keiner an. Ich habe auch auf dem Traktor, bietet mir ja auch keiner an. Darum geht's. Kriege ich denn meine Bitcoins wieder los? Nein. Ich kann nur anderes Geld von kaufen und auf einem anderen Produktmarkt damit einschwecken. Ja? Also Geld spiegelt ja mal einen Produktmarkt wieder. Wenn ich Yuan habe, dann nimm die, dann ziehe ich auf den chinesischen Produktmarkt ab. Nur das kann ich machen. Was ich also brauche, ist ein Kickstart, meiner Meinung nach. Es bräuchte ein Produkt, was jeder braucht und was jemand per Definition anbietet. Was könnte das sein? Überleg mal kurz. Was ist ein, und es sollte kein Monopol drauf sein. Ja?
Rechenleistung.
Ja, worauf basiert Rechenleistung?
Die Blutbau, Strom.
Das ist meine Idee. Ich habe also vor langer Zeit, ich habe lange Zeit gegrübelt, warum unser Geldsystem aus sich aus Armut generiert. Durch die Geldhinterlegung ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, weil ich kann mich deshalb nicht entschulden, weil ich besitze keine Gulden, mit dem unser Geld zum Beispiel hinterlegt wäre. Aber mit Dollar ist hinterlegt, ich kann auch keine Dollar erschaffen. Ja, ich muss deshalb neue Schulden aufnehmen, um meine alten Schulden zurückzubezahlen, weil ich darin, was ich verschuldet habe, nicht einfach bezahlen kann. Und diese Goldminen, die gehören halt ein paar Privatinvestoren, wahrscheinlich auch den Banken. Energie wäre jetzt was jeder kreieren kann. Darauf gibt es kein Monopol. Niemand kann mehr verbieten, die Sonne anzuzünden. Energie ist aber auch was definitiv jeder braucht. Ja. Soweit meine Idee, wenn man jetzt zum Beispiel, ich kenne halt leider niemanden, aber wenn man jetzt unten auf einer Walachei, die sich da so eine Windkraftanlage hingestellt haben, wenn man das einfach mal klären könnte, was das sinnvoll ist, was sie davon hätten, von einem vernünftigen Geldsystem, die dann jetzt sagen, okay, ab sofort kriegt ihr per Vertrag, kriegt ihr eine Kilowattstunde für, also eine 10 Kilowattstunden für 10 Bitcoins, meinetwegen. Die kriegt ihr definitiv bei uns. Und das vielleicht noch billiger als gegen Euro. Dann würde sich der Unternehmer sagen, okay, scheiße, wir kommen jetzt an die Bitcoins rein. Heißt also, ich muss für die Produkte, die ich vergebe, die ich verkaufe, Bitcoins entgegennehmen, damit ich mir den Strom davon bezahlen kann. Gehen wir mal davon aus, dass nicht nur einer dieser, ein Energielieferant jetzt Bitcoins nehmen würde. Das sind halt ein bisschen mehr. Vielleicht mal ein industrieller, vielleicht mal ein Kohlekraftwerk dazu. Dann bräuchte man eine Börse. Jetzt haben wir mal ein paar Schlaumeier und sagen, wie willst du denn später die Energie liefern? Wir haben noch gar nicht die Technik dafür, das abzuspeichern. Natürlich haben wir die. Ich nehme mir so ein Blatt Papier und dann schreibe ich da drauf, ich schulde dir so und so viele Kilowattstunden in 3 Monaten. Genauso läuft das so, das nennt man Future. Und in dem Moment, wenn ich an eine Börse gehe, wie an die EX, an die Energy Stock Exchange in Frankfurt, in Leipzig ist die, kann ich diese Futures auch noch gerne handeln. Also ich muss nicht mal direkt, der Energielieferant muss nicht mal direkt zu dem Abnehmer. Sondern der Abnehmer kann sich direkt an der Börse halt, egal ob die Energie in Tuvalu oder in Brasilien hergestellt wurde, das ist kackegal. Ich kann mir auch damit, kam nämlich neulich die Frage, wie transferiere ich dann denn die Energie bei dem globalen Geldsystem, wenn jemand mit Bitcoins aus Brasilien Energie dann hier einkauft in Deutschland. Ja, bei wem kaufe ich die dann an? Bei einem Stromanbieter. Wir müssen dann zu liefern, das ist doch sein Problem. Man muss halt den Strom irgendwie einkaufen. Das ist vollkommen klar. Soweit sieht das dann halt aus. Natürlich würde der Bitcoin-Miner selber auch noch an dieser Börse seinen Strom bezahlen. Soweit zu meiner Idee. Das ist halt nur erstmal so ein Proof of Concept. Kann sein, dass ich enorme Denkfehler mache. Ich würde da gar nicht diskutieren drüber. Um den Vortrag dann nochmal so abzurunden, was ich jetzt halt erzählt. Ich habe gesagt, warum sollte euch überhaupt erstmal eure Ökonomie, euer Geldsystem interessieren? Warum geht euch das was an? Vertraut nicht diesen Leuten einfach da in Brüssel oder in Frankfurt, was sie da machen, das wäre schon okay. Ich weiß aus eigener Erfahrung, die Leute, die in Banken arbeiten, die haben nicht unbedingt mehr Ahnung von der Materie als wir. Ja, also mit dem Satz will ich noch mal kurz abschließen. Ein Delfin, der muss nicht unbedingt Molekularbiologe sein, um im Wasser richtig gute Leistung abliefern zu können. Ja, der ist nur richtig gut angepasst. Und das sind halt viele Bäcker auch. Ja, soweit. Wo ich mich erstmal bedanken habe. Und hoffe, ich konnte einigermaßen rüberbringen, was ich am Ende meinte mit meinem Konzept. Gut, Fragen.
Ich wollte mal fragen, gibt es denn keine Alternative dazu, diese Rechenleistung, also diese Energie für die Generierung der Bitcoins, also einfach nur so blind, also de facto sinnlos zu verblasen? Also
kannst du mal Inder anmieten?
Nein, ich meine halt nur irgendwie, es ist ja de facto so, die Energie wird ja dann quasi zur Selbstberechnung des Geldes dann einfach, halt verblasen. Und das ist ja irgendwie schade, oder?
Aber schaffst du ja schon damit einen Wert.
Das
ist ja nicht. Muss man unbedingt so viel Energie verbrauchen, war gerade die Frage, um diese Bitcoins zu berechnen.
Ja, genau so.
Ich erschaffe ja schon damit einen Wert. Der Wert wäre selten ein. Das ist ja nicht einfach verblasen. Und wir haben das mal durchgerechnet am Mittwoch. Das sind ungefähr 300 Megawatt gewesen. Was so global für das Berechnen der Bitcoins ist. Das ist weniger als beim Verbrauch. Das haben wir mal drum
gefahren. Achso, ja.
Das ist schon okay. Ja?
Also ich komme irgendwie mit deiner Logik überhaupt nicht zurecht. Du argumentierst, ja, Energie, das ist ja irgendwie alle, das ist ja das, was jeder hat. Und damit kann sich jeder irgendwie Bitcoins generieren. Und mit den Bitcoins kann sich dann Energie kaufen.
Genau.
Ja, also diese Logik ist mir überhaupt nicht klar.
Worauf ich hier vor allem raus wollte, ich habe euch davon erzählt, ein Unternehmer muss sich bei der Zentralbank verschulden. Das müsst ihr jetzt hier nicht mehr. Warum muss er sich bei der Zentralbank verschulden? Oder nicht bei der Zentralbank, sondern bei einer Geschäftsbank verschulden, weil ich meine Angestellten nur mal in Euro bezahlen muss. Die müssen ihre Nahrung in Euro kaufen und die können auch nur in Euro ihre Steuern bezahlen. Ich kann meine Angestellten nicht einfach einen Säcker Reis bezahlen. Das ist das Tod, ich kann mit einem Säcker Reis oder einen toten Fisch bezahlen lassen. Nein. Das muss ich hier nicht mehr, in diesem System. Ich muss keine Schulden aufnehmen, um meine Angestellten zu bezahlen. Wer hält den Unternehmer davon ab, selber sich so ein Ding hinzusetzen und da mitzuspielen? Und umso mehr das tun, umso mehr dezentral Energie erschaffen, umso weniger ist es möglich, den Energiemarkt zu manipulieren, damit den Preis der Bitcoins.
Aber ich will nur sagen, also diese Energie, die ist nicht einfach da. Also ja, aber dazu brauchst du zum Beispiel so ein Windrad oder so ein Solarkraftwerk und das hast du doch nicht einfach so. Dafür brauchst du doch irgendwie.
Es braucht Leute, die das schon haben.
Naja, aber dann ist es ja wieder ungerecht. Ja? Nämlich die Leute, die viel haben, die sich sozusagen viel Energie oder Rechenkraft oder was auch immer kaufen können, ja, die sind dann natürlich
im Vorteil. Ist vollkommen klar, du musst Monopolisten haben, die dann halt nur permanent ihre Bitcoin-Miner dastehen haben. Der Unterschied ist jetzt hier, ich kann mitspielen. Weißt du, es gibt nicht nur diese eine Geschäftsbank, die Geld kreieren kann, sondern ich kann dann bestimmt mitspielen. Ich bin selber Bank auf einmal. Darum geht's. Ich löse damit nicht alle Probleme, aber ich löse vielleicht zwei, drei. Erstmal in der Mitte.
Ja. Ja. Okay, also was du gerade sagtest, du verschuldest natürlich, weil du verschuldest dich ja schon, weil wenn du das in so ein Future rausgibst, dann bist du irgendwie zur Leistung verpflichtet und das ist auch noch
das ist klar, Schulden. Ein Markt ist vollkommen klar.
Und jetzt lassen wir mal die ganze Problematik mit dem Netzübertrag mal beiseite, das sind die Monopole. Wenn du Monopole hast und du hast da ein Monopol, ne? Oder eine Tendenz zu Monopolen, dann wirst du es hier sogar noch schlimmer machen, weil eigentlich dein Argument gerade, weil die Leute, die jetzt irgendwie über Bitcoin verfügen könnten und damit dann auch die neuen Anlagen, ne? The rich gets richer, also das ist
ein Aggregationseffekt. Das ist allgemein das Problem.
Jetzt kommt noch das Problem, also das ist wirklich das Hauptproblem, glaube ich, und das trifft jetzt unabhängig von jeder, auf jede Lösung zu. Wenn du dich jetzt verschuldest oder irgendein Future oder whatever, muss ja nicht Strom sein, machst, basiert das aber immer noch darauf, dass du es durchsetzen kannst. Und an dem Punkt musst du auf ein Rechtssystem oder ein Justizsystem bauen.
Haben wir auch wirklich noch in Deutschland.
Ja.
Jede Ökonomie basiert auf einem Rechtssystem.
Ja, aber im Bürger, also es ist ja das Privatrecht, im bürgerlichen Gesetzbuch steht halt drin, dass der Euro, die offizielle Währung, kein Amtsrichter dieser Welt wird jemanden verurteilen, sie müssen jetzt aber 5 Bitcoin überweisen.
Ja, ist richtig.
Also die rechtliche Verpflichtung ist leider bei all diesen Dingen irgendwie überhaupt nicht klar. Und da es eine internationale Sache ist, muss
kann man ja
noch weit
ja
über Deutschland oder die EU hinausgehen.
Ja, gut, aber kann man noch
mal erinnern. Wir sind Spielkartier, da kriegst du ja auch für dein Geld dann ein Jeton, kannst dann da den Service wahrnehmen und, weißt du?
Ja, aber wenn ich da 100 Euro hinlege und der gibt mir nur für 80 Jetons, dann kann ich den jetzt zum Amtsrichter gehen und sagen, wir haben mich betrogen.
Ne? Ja, aber das Prinzip ist es ja.
Nö, weil hier sagt, der gibt mir einer Bitcoins, ich sag dem, naja, ich liefere dir in 3 Monaten, oder ich sorge dafür, sagen wir mal, dass ein Vladivostok da irgendwie 2 Kilowatt rüberkommt, ja. Und ich tue es nicht, sondern jetzt.
Das ist ein Vertragsbruch.
Ja, und? Und wer klagt, wer setzt denn jetzt durch?
Dafür ist er dann halt nochmal die Juristen. Das ist vollkommen klar. Das muss jetzt nur einen Rechtsrahmen geben. Das ist verständlich. Aber es ist ja nichts, was man nicht ändern kann. Ganz kurz, weil du meintest, rechtliches Zahlungsmittel. Zum Verständnis. Im Euroraum, vor allem in Deutschland, muss man unterscheiden zwischen. Wir haben ja 2 Währungen, die sich im Euro nennen. Ja, wir haben nicht nur eine. Wir haben einmal ein öffentliches Zahlungsmittel und ein rechtliches Zahlungsmittel. Ein rechtliches Zahlungsmittel ist einfach das, was ihr euch anfassen könnt. Ja? Dieser Euro hier. Das ist rechtliches Zahlungsmittel. Und das öffentliche Zahlungsmittel ist das Buchgeld, was ihr auf eurem Girokonto habt. Dieses Geld muss jeder annehmen im Geschäft, dazu ist er verpflichtet vom Staat. Aber das Buchgeld auf eurem Girokonto nicht, habt ihr alles schon erlebt. Wenn ihr mit eurer EC-Karte irgendwo hingeht und meint, ihr könnt damit bezahlen, die sagen, tut mir leid, ich kann nur Bargeld, ich habe ja nicht so ein Gerät da stehen. Was wollt ihr da machen? Dazu ist er nicht verpflichtet. Dieses Buchgeld muss niemand annehmen. Ja, mach's mit.
Ja, ich wollte fragen, ich glaube, es sind 2 separate Issues, ein Alternativ vom Euro und oder von Dollar oder das zentrale Geldsystem und ein System, womit wir jeder Peer-to-Peer bezahlen können. Also als wir ein System hätten, wo ich einfach, wir machen ein System, das nennen wir All Abroad. Und du kaufst mir ein Bier und du hast in deinem Android hast du ein Apple, ja, I owe you ein Bier. Das kann ein Bier sein, ein Bitcoin oder ein Euro.
Ja.
Ich kann nicht sagen, Peer-to-Peer, ich
ist ja auch so null. Und es sagt, dass es nur ein Geldsystem geben muss. Und dass es nur überhaupt das Monopol auf ein Geldsystem geben muss, ist meiner Meinung nach absolut.
Aber vielleicht müssen wir das.
Immer Zeit gewesen.
Vielleicht müssen wir dann das Geldsystem befreien.
Das Geldmonopol ist abgeschlossen, ja. Also zur Zeit ist es, dass sich da ein paar Leute dazu berufen fühlen und der Meinung sind, die müssten sagen, wie es halt ist. Also, dass nur sie das verstehen würden. Weil der anderen da nichts mit zu reden hat. Ganz kurz erstmal der. Da hinten sind auch noch ein paar Leute. Wer zuerst?
Kurze Frage, du hast. Bitcoin kommt ja irgendwie von. Wie kommt denn das irgendwie.
Ja, eine Gruppe von Kryptobanks, ja.
Von mir aus. Wir haben sich ja irgendwas dabei gedacht, diesen Maximalwert einzuführen. Wieso eigentlich?
Es gibt verschiedene ökonomische Geistesrichtungen. Und. Eine davon sagt halt, Deflation wäre was Gutes, weil man sich was ansparen muss und nur durch dieses Ersparte investieren könnte. Schulden sind immer vorgenommener Konsum, vorausgenommener Konsum. Der fehlt noch. Was wir heute verzechen, fehlt uns morgen.
Was haben die versucht, damit umzusetzen?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Vielleicht wurde das begrenzte Wachstum dadurch versucht, einfach darzustellen.
Aber naja, das wird durch die Difficulty beschränkt, das Wachstum. Warum man eine feste Geldmenge einführt? Es gibt noch viele Probleme Bitcoin, auch das ist absolut noch nicht skalierbar, also auf dem Telefon noch nicht wirklich nutzbar. Ganz kurz, was meinst du, Leute? Blitz dann, wie gesagt.
Ja. Es gibt eine Frage aus dem IRC.
Ja.
Von Feiten. Kannst du etwas auf die ökologische Seite von Bitcoins eingehen? Mir kommt es sehr bedenklich vor, dass man beim Mining Geld dafür als sinnlos Energie zu verschwenden. Und deswegen wollte, bei der Herstellung von Geld wird immer Energie aufgewendet. What else new?
Ich würde es mal so aufrollen. Wir haben heute ein Geldsystem, was Leute dazu veranlasst, auf Teufel komm raus, irgendwie Profit zu machen. Egal, was die Ökologie dazu sagt. Ja, ich muss Land und Länder ausbeuten, um meine Schulden zurückzubezahlen. Hätte ich in dem Geldsystem nicht, kann ich da vielleicht drauf feichen, um das bisschen Energie, was ich verbrauche. Das habe ich gerade gesagt, so von 300 Megawatt ungefähr haben wir uns ausgerechnet. Das macht ein Solarpark. Wenn man einen richtig großen Solarpark mal hinsetzen, dann war es das gewesen. Ist das wirklich ein Kriterium? Gegenüber jetzt irgendwie Shell da in
Nigeria. Wenn man bei der Strom sparend Bitcoin rechnen könnte.
Ja,
Sie haben gesagt, dass man die Geldmenge nicht begrenzen sollte und zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Entwertung.
Entwerten wir das, ja.
Wie würde die Entwertung oder von wem würde die Entwertung gesteuert? Wenn es ein Algorithmus ist, dann ist ja eine gewisse Planbarkeit drin. Dann sparen alle das Geld an bis zum Tag x minus 1 und dann wird.
Wir haben jetzt, also eine Lösung wäre zum Beispiel gewesen, Bitcoin ist eigentlich nicht, dass ich da ein Konto hätte, auf dem mein Geld ist, sondern ich habe nur eine Menge von privaten Schlüsseln, die auf sogenannte Outports zugreifen. Was ich eigentlich mache, wenn ich eine Transaktion veranlasse, ist, das Geld von einem Outport von einem Import für mich zu einem Outport zu leiten. Und alles, was die Leute diesen Zustand berechnen und machen, ist halt die Schlüssel halt dann zu validieren, sagt man mal tatsächlich. Man könnte jetzt sagen, achso, es gibt in Bitcoin gibt es halt mal eine kleine Skriptsprache, mit der ich Bedingungen setzen kann an diesen Outport. Ja, also normalerweise so Default ist es jetzt gelöst, dass du einen Private-Schlüssel haben musst, um an dieses Geld ranzukommen. Ich kann aber auch ein Passwort davor setzen, Banane, was du dann haben musst. Oder ich kann sagen, erst wenn so ein Geld in einem Topf verfügbar ist, wird es an denjenigen überwiesen oder wenn der 30.07. erreicht ist. Und genau an dem Punkt. Wenn ich diesen Output aufmache, um mir das Geld zu holen, könnte mein Client sagen, und das müsste man nicht auf der Output-Seite machen, das ist ja schon so und so lange her, dass dort das Geld hingelegt wurde, also ziehen wir so und so viel Prozent ab. In dem Moment könnte man eine Geldentwertung machen. Es ist klar, dass mein Betrag noch auf meinem Konto schrumpft, da wäre das ja gewollt.
Ja, also erstmal zu der Inflation und Deflationsfrage. Ich denke, das lässt sich ziemlich dadurch veranschaulich, dass man halt wieder zurück, dass Geld halt ein Bar ist. Und es gibt einfach mal Waren wie irgendwie Oldtimer, die werden halt mit der Zeit teurer. Die sind sozusagen ein deflationiertes
Gut. Ja, aber es ist seltsam. Ja, das ist vollkommen klar. Aber muss es unbedingt Geld sein, das Motto?
Die veraltet sehr schnell und deswegen inflationiert sie halt. Deswegen benutzen halt Leute, also auch aus diesem Grund, Hardware nicht als Wehr.
Deswegen meinte ich ja vorhin, muss ja dieses Produkt, was wir als Geld anerkennen, halt bestimmte Kriterien voraussetzen. Unter anderem zum Beispiel auch preisstabil sein. Was wir mit dem Geld machen, ist es über einen bestimmten Produktmarkt legen, mit dem wir dann bestimmte Sachen in Wert einschätzen können. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie 3 Liter Milch gegen 2 Schuhe tauschen willst, weißt du, ob du da abgezockt bist, ob das ein gutes Geschäft ist, ich wüsste es auch nicht, keine Ahnung. Dafür brauchen wir Geld, um da einigermaßen das einschätzen zu können. Ja. Im Moment, wenn die Geldmenge, also wenn dieser Wert halt verrückt wird, machst du auch falsche Geschäfte. Das will man ja nicht. Ja. Da war mein Doppel.
Hallo, hallo. Also, ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, am Anfang hast du den inflationären Impetus des Geldsystems kritisiert. Jetzt baust du aber in deinen Alternativvorschlag oder in deinem Bitcoin 2.0, aber im Prinzip
Deflation ein.
Inflation ein.
Nee, Deflation baue ich ein.
Nee, du baust eine Inflation ein, weil du ja jedem möglichst erlaubst, die Geldmenge auszuweiten. Das ist ja eine Inflation.
Nein, die wird ja nach hinten, also von sich aus raus, wird sie ja hinten raus weniger. Und in dem Moment, wenn sie weniger
jetzigen Bitcoin, das kam bei dir so an und dein Bitcoin 2.0, dass du eben diesen deflationären Charakter aufheben willst und durch einen inflationären
den will ich ja festschreiben, diesen deflationären Charakter.
Aber der ist doch jetzt schon drin, weil irgendwann, es gibt auch eine theoretische Endmenge der Geldeinheiten, die schöpfbar sind. Das heißt, du hast doch in dem jetzigen System deflationären Charakter drin und das klang so, als würdest du den genau abschaffen, oder habe ich dich total verstanden?
Nein, den will ich sogar noch verschärfen. Ich will den aber festschreiben. Was ich will, ist die Geldmenge aufheben. Eine feste Geldmenge. Das will ich aufheben.
Ja, aber das ist doch genau. Wenn ich die Geldmenge erweitern kann, je weiter ich die Geldmenge ausbaue, umso mehr nimmt der Wert jeder einzelnen Geldeinheit ab, um den Anteil, wie sie ausgeweitet wird. Das verstehe ich halt nicht.
Nee, nochmal deine Frage jetzt.
Ich habe 1000 Geldeinheiten, die stehen jetzt für eine Gütermenge. So, und jetzt kommt irgendeiner her und sagt und schöpft sich aus dem Nichts nochmal 1000. Und die hat der jetzt so, jetzt ist der Wert, der hinter diesen einzelnen Einheiten steht, halt, ja, also idealtypisch halt hier. So, das heißt, ich hatte eine Inflation, weil jeder sozusagen, weil jetzt jemand einfaches Geld schöpfen könnte. Und das finde ich eigentlich mit Bitcoin interessant, dass es eben nicht. Dass eben diese eingebauten deflationären Charakter hat. Und deswegen verstand ich das nicht, weil du am Anfang auch die Inflation.
Würdest du denn Geld schöpfen in Bitcoin, wenn du damit Minus machst? Also wenn es dich mehr kostet, als du hinten rausbekommst?
Ja, ich würde gar nicht Bitcoin schöpfen. Ich würde das nur als theoretische.
Würdest du nicht machen? Warum sollst du das Geldsystem inflationieren, wenn es dich Geld kostet?
Nein.
Macht das Sinn für dich?
Also pass auf, ich will einfach wissen, du weitest die Geldmenge aus. Du sagst, es ist aber deflationär. Das kriege ich halt nicht im Kopf. Kriege ich im Kopf nicht zusammen.
Wieso weite ich sie aus?
Ja, weil
sie
nimmt ja
aus sich raus. Von der Regelung, also meine Idee, von der Regelungssystem nimmt sie nach einem bestimmten Zeitraum, nach T, irgendwann hinten raus wieder ab. Und in dem Moment, wenn sie abnimmt, kommen halt wieder Leute und erschaffen das fehlende Geld. Darum geht es mir. Weil es ist in dem Moment für die Miner wieder rentiert, einen Bitcoin-Miner ranzuhängen. Weil hinten raus der Preis steigt des Bitcoin. Du jetzt einfach,
ja. Ja, also so wie ich das verstanden habe, ist der Vorteil von Bitcoin gegenüber zum Beispiel Liberty Reserve und Web Money besteht darin, dass das System dezentral ist. Und es ist ja auch so, dass diese Erschaffung des Geldes ja eigentlich nur die Energieleistung kompensiert, um das System aufrechtzuerhalten. Also dass die Leute es dann tauschen können, weil das ist ja gerade was Geld ausmacht, die Tauscherei.
Ist was rein virtuelles, ja.
Ja, genau. Jetzt habe ich das auch richtig, weil in deinem Vortrag kam es so rüber, ja, wie wir machen uns jetzt alle unser eigenes Geld, jetzt mit Grafikkarten und so, aber das habe ich ja später verstanden, dass das ja nur ist, um das System aufrechtzuerhalten, quasi, um das einzigartig zu halten.
Zusätzlich, also zurzeit ist es halt so gelöst, dass man jetzt irgendwie gerade noch 50 Bitcoins dazukriegt, wenn man so einen, wenn man so einen Block gefunden hat. Geplant ist es, wenn dieser Fall irgendwann mal eingetreten ist, also wir sind jetzt immer, weiß ich nicht, gerade hier so mal gesagt, dass man ab hier dann nur noch 25 Bitcoins bekommt und hier oben dann irgendwann gar nicht mehr, dann sollen sich die Bitcoin-Miner nur noch durch die Transaktionsgebühren finanzieren.
Ja.
So ist es halt geplant. Muss das so sein? Das ist die Frage. Wieso kann ich nicht immer 50 Bitcoins kreieren, wenn die Geldmenge nach hinten raus sowieso wieder weniger wird? Das war meine Idee jetzt.
Ja, ja, also meine Antwort darauf wäre, also quasi muss Jordan was, einfach die Tatsache, dass du später mit weniger Energie die gleiche Rechenleistung, und damit meine ich nicht die Mining-Leistung, sondern vor allem die Transaktion, wie es eigentlich geht, dass du weniger Anreiz brauchst, wenn du weniger Energie benötigst, um zu meinen und die Transaktion zu bestätigen. Und deswegen, ich sehe den Sinn dieser abnehmenden quasi Mining-Belohnung einfach darin, dass der Aufwand für das Mining einfach schrumpft und dass man dann dafür nicht mehr so viel Energie in das Geldsystem investieren muss.
Ist klar, also im GEM-System musst du auch eine gewisse Mengeninflation haben. Aber die ist nicht so einfach, die, wie gesagt, die ist nicht manipulierbar, nicht so auf Teufel komm raus. Was wir jetzt seit 100 Jahren das Problem haben, ist, dass Leute am fallenden und ansteigenden Markt einfach verdienen. Sie verdienen nur nicht, wenn es Preisstabilität gibt. Also manipuliert man den Markt nach oben und nach unten, es muss richtig Rauschen geben. Das versuche ich hier damit eben zu vermeiden. Darum ging es mir.
Aber das,
es ist klar, wenn immer mehr Energie zur Verfügung ist, wird Energie auch immer billiger. Aber ich gehe da mal davon aus, das ist wie beim Programmieren. Du kannst so noch so großen Speicher schaffen, der wird immer ausgelastet werden. Genau so ist es, glaube ich, mit Energie. Umso billiger die ist und umso mehr werden die Leute die Energie verbrauchen.
Ja, steuern.
Und das zieht halt billige Energie, zieht halt extrem viele Unternehmer an. Auch. Das noch dazu. Also das würde zusätzlich ein Punkt sein. Wenn jeder daran interessiert ist, irgendwie billig Energie herzustellen. Strom ist neben dem Kostenfaktor angestellt, ist der höchste in der Mitte. Ja, das kannst du mal nicht mehr noch.
Genau. Also ich stehe auf hinter dem. Also ich finde Energie ganz gut. Also du bist vier Schlechtes von mir, jetzt mal hört. Du hast schon was gesagt, worauf ich eingehen wollte, weil das toll ist.
Nein, aber zu extrem. Sorry. Es geht mal total unter, was ihr hier macht.
Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Okay, weiß nicht, wie spät es ist gerade. Ich nochmal
raus. Soll ich nicht sehen?
Ja.
Ja, ich wollte fragen, hast du denn jetzt auch erklärt, sagen wir mal, wie das konkrete Tauschen der Bitcoins, also wie es von einem Konto aufs andere gut gesehen wird? Also, weil das habe ich glaube ich auch noch nicht so richtig verstanden.
Es gibt so keine Konvention. Also es gibt es, ich habe kein Konto und dort liegt mein Geld drauf, sondern ich habe nur eine Menge von privaten Schlüsseln,
ach so,
mit denen ich halt auf diese Outports von anderen Leuten halt zugreife. Und dort ziehe ich mir dann halt das runter, was ich brauche.
Hast du ja vielleicht eine Linksammlung also auch zu, das muss ich schon mal so.
Ja, ich hab einen anderen Vortrag von Copter mit. Der hat gestern einen Vortrag über Bitcoin aus der IT-Sec in Basenberg gehalten. Kann ich dir auch mal zeigen. Hat er dann in seinem Vortrag
verdient. Ja, vielleicht schon lange mir erzählt, bitte auch.
Ja, aber schreib schon mal in der Mail. Ich hatte es doch irgendwie in meiner Mail-Adresse stehen.
Ich hätte noch eine Frage. Du hast immer so erzählt, ja. Wir passen das dann irgendwie an, dann gibt es da nur 50 Bitcoins oder nur 20 und so. Also wer hat denn eigentlich Einfluss darauf, wie das System funktioniert? Ich dachte, das wäre einmal gebaut und dann...
Genau, so das haben sich Leute am Anfang mal so überlegt, dass das Bitcoin
braucht. Ja, also ist das quasi schon so implementiert und man kann es gar nicht anders machen?
Ja, man müsste Bitcoin müssen mal neu starten.
Achso.
Also hinten raus kannst du einfach mal das Geld wieder anpassen.
Ach, okay. Ja, es gibt ja schon Leute, die programmieren das auch.
Bedanke ich mich erstmal.